Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschall Zürich Schaffhausen. Westumfahrung, zweiter Tag. Wie es heute auf der Strasse um und durch Zürich ausgesehen hat und was Zürcher Stadträtin Ruth Genner zur Kritik von vielen Automobilisten sagt. Zweimal Thema Lehrerstellen. Fachleute aus Wirtschaft und Politik glauben immer noch an die Zukunft der Berufslehre und nicht nur Banklehre oder Mechanikerlehre. Neu gibt es im Kanton Zürich auch Tänzerinnenlehre. Das Wetter mal am Morgen bewölkt und allenfalls ein paar Regentropfen, aber Mittag tut es auf. Am Mikrofon Hans-Peter Kühnzi. Tag 2 der Zürcher Westumfahrung. Bei der Premiere gestern ist der Verkehr durch die Neuumfahrung ja reibungslos gelaufen. Und auch heute sieht es nicht schlecht aus, sagt Silvia Mühli von der Kantonspolizei.
Auch heute können wir wieder eine positive Bilanz ziehen. Der Verkehr ist analog wie gestern, störungsfrei und auch ohne Probleme über die Westumfahrung gerollt. Die Frequentierung, die kann man auch sagen, die ist wie der gestrige Tag. Das heisst, knapp ein Drittel vom Verkehr, der durch den Gublistunnel rollt, ist durch den Rüetlibergtunnel durchgegangen.
Problem hat es gestern in der Stadt Zürich gegeben, wo es trotz Westumfahrung immer noch grosse Staus gegeben hat. Heute zieht der Heiko Tschitscheri von der Dienstabteilung Verkehr von der Stadtpolizei eine gemischte Bilanz.
Heute Morgen ist es bedeutend besser gelaufen wie gestern Morgen. Es ist auch dort noch zu Wartezeiten auf der Sihlhochstrasse gekommen, aber zu bedeutend weniger Wartezeiten wie gestern. Für morgen erwarten wir wieder, dass mehr Wartezeiten dürfte geben. Der Feierabendverkehr statt auswärts Zürich sieht aus, dass ähnlich ist wie gestern auf dem gleichen Niveau. Es hat zwei, drei neuralgische Punkte auf der Weststrasse. Kommt man natürlich nicht so schnell vorwärts wie später dann mal, wenn sich das ganze System eingependelt hat. Und auch rund um den Unbergtunnel Manessenstrasse ist sehr hohes Verkehrsaufkommen mit Stockungen.
Heute Morgen hat es also ganz ordentlich geklappt. Am Abend gibt es jetzt in der Stadt Zürich wieder Stau. Gestern haben die Stau zum Teil zu stundenlangen Wartezeiten geführt, sehr zum Ärger von vielen Automobilistinnen und Automobilisten. Viele haben darum das Vorgehen von der Stadt Zürich kritisiert, wo die Spuren auf der Weststrasse und der Seebahnstrasse schon im Voraus reduziert hat. Die Vera Deragisch hat mit der verantwortlichen Stadträtin, der grünen Ruth Genner, über ihre ersten Erfahrungen mit der Westumfahrung geredet.
Ruth Genner, zwei Tage ist jetzt die Westumfahrung offen und wirken die flankierenden Massnahmen in der Stadt Zürich. Was ziehen Sie persönlich nach zwei Tagen für eine Zwischenbilanz?
Wir haben mit der Eröffnung der Westumfahrung und entsprechend mit den flankierenden Massnahmen, die wir jetzt einfach in einem ersten Schritt mit dem Spurabbau haben können realisieren in der Stadt Zürich, eine massive Veränderung im Verkehrssystem der Stadt. Und wenn ich jetzt Bilanz ziehe nach zwei Tagen im Betrieb, dann können wir sehr zufrieden sein, wie die Massnahmen greifen, wie auch die Verkehrsteilnehmenden sich an die Massivveränderung auch angepasst haben. Gestern ist es noch recht zu Staus gekommen am Morgen früh. Heute sind die fast weitgehend ausgeblieben. Wir rechnen aber, dass es schon summa summarum mindestens noch eine Woche, zwei geht, bis sich weitgehend alle daran gewöhnt haben und dann werden es noch nicht ganz alle sein. Aber die grössten Teil der Verkehrsteilnehmenden haben sich dann daran gewöhnt, dass es ein anderes Regime ist.
Jetzt hagelt es ja zum Teil heftige Kritik von Autofahrern und von Anwohnerinnen von der Westtangente. Sie werfen der Stadt vor, man hätte die ganzen Anpassungen viel zu schnell eingeführt. Das Ganze hätte man doch hin und nach dies nach sollen machen. Können Sie den Vorwurf verstehen?
Wir haben mit Fachkreisen sehr eingehend diskutiert, wann und wie man das soll in Angriff nehmen, die Umstellungsmassnahmen. Aber es ist so, dass wir eigentlich eine Umfahrungsroute anbieten für eben den Umfahrungsverkehr, für den Transitverkehr von der Stadt und dass wir da wie einen Tausch haben müssen machen. Die bisherigen Strassen, die in der Stadt durch ein Wohnquartier geführt haben, haben wir abgetauscht durch eine grosse Westumfahrung. Hätten wir nicht den Abbau sofort gemacht in der Stadt, hätten die null Grund gehabt, überhaupt sich auf den neuen Weg zu machen.
Und warum, das ist auch eine Kritik, die häufig gehört wird, hat man dann mit diesen Massnahmen an der Seebahn- und Weststrasse schon am Samstag angefangen, also die auf eine Spur verringert und nicht erst mit der Eröffnung der Westumfahrung?
Wir haben versucht, am Wochenende daran zu arbeiten, wo nicht der Werkverkehr betroffen ist. Wir müssen auch schauen, dass man das unfallfrei machen kann, weil zum Teil müssen sie mit grossen Lastwagen hier Tafeln umhängen. Wir haben also die Risiken können minimieren. und haben das entsprechend auch gut fertiggebracht. Und darum ist es wichtig, dass wir das vor dem Werktag, vor dem Arbeitsverkehr auch wirklich können umstellen
können. Also zusammenfassend, Sie können die Vorwürfe Schikanen gegen die Autofahrerinnen und Autofahrer nicht nachvollziehen?
Nein, man kann es nicht nachvollziehen, weil es ist wirklich ein grosser Eingriff. Und so ein grosser Eingriff, dass der mit so wenig Reibungen abgelaufen ist, denke ich, können wir sehr zufrieden sein, weil die Auswirkungen sind doch recht einschneidend, sowohl für die Autofahrenden und für die Bewohner der Quartiere. Die müssen jetzt Bauten in Kauf nehmen, aber einen klaren Abbau auch können erfahren von dem bisherigen Transitverkehr, den sie haben müssen erleiden.
Eine gute Lehre ist immer noch ein guter Weg ins Berufsleben. Trotz Finanzkrise sind die Fachleute zuversichtlich, dass das so bleibt. Das war der Tenor heute an der dritten kantonalen Lehrstellenkonferenz in Zürich. Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft und der Politik sind bei dieser Konferenz dabei gewesen. Der Bericht von Michael Ganz.
Die Situation ist im Moment nicht angespannt, also es sieht noch gut aus für das nächste Lehrjahr.
Sagt der Marc Kummer, Chef vom kantonalen Berufsbildungsamt. So wie es aussieht, kommen heuer nämlich noch mal gleich viel Lehrverträge zustande wie schon letztes Jahr. Wie sieht es denn aber nachher aus? Könnte es so weit kommen, dass die Betriebe wegen der Krise weniger Lehrlinge anstellen?
Also im Moment hoffen wir natürlich, dass sich die Unternehmer langfristig verhalten, also dass es Investition ist in Fachkräfte und dass sie weiterhin Lehrstellen anbieten. Wir versuchen auch noch neue Lehrstellen zu erschliessen, eben zum Beispiel durch Lehrstellenverbünde, also noch neue Unternehmen dazu gewinnen, und so hoffen wir, dass wir die Situation stabil halten
können. Ob das wirklich gelingt, kann der Marc Kummer natürlich nicht sagen. Wenn nicht, wenn das Lehrstellenangebot aufs übernächste Jahr also zurückgehen würde,
dann müssten wir ein Krisenszenario entwickeln. Wir planen im Moment, dass wir eine Taskforce aufbauen würden, Betriebe, die von Kurzarbeit und Betriebsschliessungen auch die Lehrlinge betroffen wären, dass wir dort auch Vermittlungen in andere Betriebe machen. Aber im Moment hoffen wir eben, dass sich die Situation auf der Lehrstellenseite stabil hält.
Der Marc Kummer hat darum nicht so Angst vor einem Einbruch, weil seiner Meinung nach einen Haufen Betrieb gibt, die durchaus noch Lehrlinge nehmen könnten.
Es ist so, dass ein Grossteil der Unternehmen sicher das Potenzial hat, einen Jugendlichen auszubilden, mindestens einen Teil der Lehre. Und da muss man einfach neue kreative Lösungen suchen, dass man eben mehrere Betriebe in den Verbund nimmt. Eben im Zürich Oberland gibt es Unternehmen, die ihre Lehrlinge für einen Teil der Ausbildung in ein Zentrum schicken und nachher für den Rest wieder bei ihnen in den Betrieb haben. Ich glaube, man muss auch noch kreative Lösungen anstreben.
Und so kreative Lösungen haben wir schon angedacht. Es braucht darum gar nicht mehr viel mehr als das, was man jetzt schon mache. Der Kanton Zürich hat durchaus Instrumente, um die Berufsbildung zu fördern. Zum Beispiel den neuen Berufsbildungsfonds und auch das künftige Berufsbildungsgesetz. Und konkret zeigt die Bildungsdirektion auch schon daran, drei Massnahmen umzusetzen, die die Chancen auf eine Lehrstelle und schliesslich auch die Chancen auf eine Anstellung sollen verbessern.
Sicher die Ausbildungen für schulisch Schwächere, dass sich die noch besser im Arbeitsmarkt festigen. Die erwähnten Lehrstellenverbünde sind eine wichtige Massnahme, die man unterstützen kann. Und dann sind wir im Moment am Aufbau von einem Begleitsystem, also einen Jugendlichen, dass er möglichst, wenn er eine Lehrstelle hat, nicht durch schwächere Phasen oder durch Versagen bei der Lehrabschlussprüfung die Lehrstelle verliert, um ihn im Betrieb hineinhalten. Das sind so die drei wichtigsten Massnahmen, die wir im Moment daran arbeiten.
Trotzdem behalte ich mit Krise natürlich im Auge, meint Marc Kummer vom Berufsbildungsamt. Aber wenn alle Beteiligten, also Politik, Verwaltung und Privatwirtschaft, am gleichen Strick ziehen, dann dürfte das Lehrstellenschiff den Sturm überstehen.
Vier Jugendliche, die wegen Verdacht auf Nötigung oder Vergewaltigung vor anderthalb Monaten verhaftet worden sind, sind heute aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das hat die zuständige Jugendanwaltschaft mitgeteilt. Das Risiko, dass sich die vier untereinander absprechen, sei nicht mehr da. Die vier sollen zwischen dem Sommer und der Weihnachten vom letzten Jahr zu Wolkenzwil ein 15-jähriges Mädchen zu sexuellen Handlungen gezwungen oder sogar vergewaltigt haben. Ein 8-jähriger Bub ist zu Urdorf heute über den Mittag mit seinem Mini-Trottinett von einem Kleinbus angefahren worden. Dabei hat er sich schwer verletzt. Er ist per Helikopter ins Spital gebracht worden. Ein 45-jähriger Hobbyfotograf aus dem Kanton Schaffhausen hat offenbar mehrmals Sex gehabt mit einer Minderjährigen. Er hat im Internet immer wieder junge Frauen für erotische Fotos gesucht. Mit einer 15-Jährigen ist es dann mehrmals zu sexuellen Handlungen gekommen. Ende vom letzten Jahr hat die Polizei den Mann verhaftet. Im Laufe der Ermittlungen hat sie Aufnahmen gefunden, die diese Handlungen dokumentieren. Jetzt hat die Polizei den Fall einem Untersuchungsrichteramt übergeben. Der Hobbyfotograf muss mit einer Buss oder mit einer Anklage rechnen. Ein 21-jähriger FCZ-Hooligan ist heute vom Bezirksgericht Zürich wegen Gewalt und Drohung verurteilt worden. Er muss 500 Franken Buss zahlen. Dazu hat ihm das Gericht noch eine bedingte Geldstrafe aufgebrummt. Im Dezember 2007 hat er vor dem Derby gegen GC einen Polizist mit einer Bierflasche bedroht und zusammen mit anderen Hooligans Flaschen und andere Gegenstände auf Polizisten gerührt. Vor Gericht hat der Anklagte heute gesagt, er hätte gemeint, die Polizisten seien GC-Fan. Die Zürcher Wohnbaugenossenschaften zieht jetzt aufs Land. In der Stadt Zürich ist fast die fünfte Wohnung eine Genossenschaftswohnung. In der Landgemeinde ist es nur gerade etwa die Hälfte, Tendenz abnehmend. Mit einer Wohnbauoffensive auf dem Land wollen die Genossenschaften den Trend stoppen. Der Klaus Ammann hat mit dem Präsidenten der Dachorganisation der Zürcher Wohnbaugenossenschaften, mit dem Peter Schmid, geredet.
Peter Schmid, warum sinkt denn der überhaupt Ihren Marktanteil auf dem Land?
Ich denke, es sind zwei Gründe. Einerseits ist das Land natürlich außerhalb der Städte teurer geworden. Und andererseits sind Genossenschaften, die auf dem Land sind, aber auch zu wenig aktiv gewesen in letzter Zeit.
Jetzt nehmen Zürcher Wohnbaugenossenschaften 300'000 Franken in die Hand für die Wohnbauoffensive. Was wollen Sie mit dem Geld genau machen?
Also wir wollen zwei Sachen machen. Wir wollen erstens einmal Gemeinden dafür gewinnen, mit Wohnbaugenossenschaften zusammen arbeiten. Sie haben in einer Studie vom Bund ganz klar gesagt, dass sie einen Bedarf haben an zahlbaren Familienwohnungen, dass sie einen Bedarf haben an altersgerechten Wohnungen. Und da sind wir ideale Partner, weil wir zusammen mit den Gemeinden probieren, Projekte zu entwickeln. Und sie müssen den Nutzen eigentlich von der Zusammenarbeit mit Wohnbaugenossenschaften kennenlernen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir wollen unsere Wohnbaugenossenschaften, besonders die Lokalen, wollen wir stärker miteinander vernetzen und zu motivieren, mit der Gemeinde zusammen solche Projekte zu realisieren.
Wollen Sie dabei auch am Image der Genossenschaften arbeiten?
Natürlich. Wir merken ja, dass immer noch ganz viele Vorurteile gegenüber Genossenschaften bestehen. So ja, der soziale Wohnungsbau, Genossenschaften werden subventioniert, das ist alles Habakus. Also das stimmt ja gar nicht. Aber das ist ganz tief in den Köpfen. Wir sind federführend in der Ökologie-Nachhaltigkeit, wir sind federführend heute in guter Architektur. In der Stadt weiss man das, aber auf dem Land, in Anführungszeichen, in der Weitregelung ist das noch zu wenig bekannt.
Sie wollen also sensibilisieren, Sie wollen ausloten, wo Neubauten möglich sind auf dem Land. Wer soll denn schlussendlich die Wohnungen, die neuen Genossenschaftswohnungen auf dem Land bauen?
Das sind natürlich Genossenschaften, die bestehenden lokalen Genossenschaften in erster Linie. Dort, wo es aber kein Interesse gibt, gibt es auch andere Genossenschaften aus der Nachbargemeinde, aus dem Bezirk, aber aus der Stadt, die schon traditionell immer wieder auch außerhalb gebaut haben. Aber ich denke, das spürt man auch bei den Gemeinden, die lokalen Wohnbaugenossenschaften, die haben natürlich am meisten Chancen, die kennt man.
Sie haben schon 50 bis 60 Gemeinden auf dem Radar in Ihrem Antrag. Können Sie da genauer sagen, was sind da für Gemeinden im Visier?
Ich denke, dass natürlich in Kleinhandelfingen das Potenzial kleiner ist als gerade in den Agglomerationsgemeinden rund um die Stadt Zürich oder auch die Stadt Winterthur. Und wir müssen ja dort hergehen, wo ein grosses Potenzial besteht. Das Bundesamt für Wohnungswesen hat eine Studie durchführen lassen durch Metron, wo ganz interessante Resultate gezeigt hat, das sind 50 Zürcher Gemeinden, grössere, die zusammen angegeben haben, dass sie über 130 Hektare an Wohnbauland noch hätten, wo könnte überbaut werden.
Auch im hintersten Ecken vom Kanton Zürich, wo es noch das Bahngleis hat, soll jede halbe Stunde eine S-Bahn fahren. Bis Ende 2010 soll das Ziel erreicht sein. Das verlangt die Initiative «Halbstündliche S-Bahn für alle», wo die Stimmberechtigten am 17. Mai darüber abstimmen. Die Meinungen sind geteilt und zwar auch unter denen, die sonst gemeinsam für den Ausbau vom öffentlichen Verkehr kämpfen. Die Abstimmungsvorschau von Oliver Futter.
Im Moment fahren an 93% der S-Bahn-Stationen im Kanton Zürich Züge mindestens im Halbstundentakt. Ausgenommen sind gut 10 Stationen im Zürcher Oberland, im Unterland, im Wieland und im hintersten Stück vom Sihltal. Die Volksinitiative will jetzt im Gesetz festschreiben, dass an allen S-Bahn-Stationen mindestens ein Zug pro Halbstunde muss fahren. Weil es bei dem Anliegen um eine regionalpolitische Frage geht, verläuft die Grenze zwischen dem Pro- und dem Kontralager zum Teil auch quer durch Parteien. Bei der SP zum Beispiel ist der Kantonsrat Marcel Bürle für die Initiative.
Das ist ein dicht bevölkerter Kanton und jede Region hat eigentlich das Anrecht auf eine halbstündige Verbindung, also zweimal pro Stunde eine S-Bahn. Es geht einfach darum, dass der Kanton Zürich gut erschlossen ist und dass wir eine ökologische Alternative haben im ÖV, dass man weniger Auto fährt.
Ohne halbstündliche S-Bahn wird in seinen Augen in den Randregionen nämlich mehr Auto gefahren. Für den Kantonsrat Peter Andreck, auch SP, ist die halbstündliche S-Bahn im ganzen Kanton dagegen eine überrissene Forderung.
Jeder meint, er könne überall wohnen und den gleichen öffentlichen Verkehr haben wie ein anderer. Und ich meine, sogenanntes Randgebiet, auch wenn es nicht unbedingt Landwirtschaftsgebiet ist, dass die Leute etwas anderes suchen, dass die in der Stadt sind und ein Stück weit auch in Kauf nehmen, dass sie nicht die gleichen Verbindungen haben und letztlich eben ein Problem für die städtischen Gebiete generiert, indem sie nämlich nachher wieder in die Stadt hinfahren.
Um die Initiative bis in 3 Jahre umzusetzen, müsste der Kanton Zürich in den Augen von Peter Andreck auch unnötig Geld ausgeben für Bauten, die es nachher gar nicht mehr braucht.
Jetzt müsste es teilweise Ausbauten geben, dass man einen Halbstundentakt einhalten könnte. Das ist glaube 55 Millionen. Und ich meine, die Halbstundeninitiative geht einfach, sie will zu forsch auf etwas zu, das viel zu viel kostet und letztlich mit der ZVV-Strategie auch erledigt werden kann.
Der ZVV will nämlich fast das gleiche Ziel auch erreichen, den Halbstundentakt auf fast dem ganzen S-Bahn-Netz. Einfach nicht schon bis in 3 Jahren, sondern bis etwa im Jahr 2018 und koppelt am nächsten Teilausbau der S-Bahn. Den Zeitplan nimmt der Marcel Bürle vom Initiativkomitee im Kanton allerdings nicht ab.
Wir haben jetzt von der SBB die Aussage, dass zum Beispiel die Strecke Zürich-Winterthur erst 2025 ausgebaut wird. Das ist ja hanebüchen, da müssten wir nochmal 16 Jahre warten.
Der Peter Andreck auf der anderen Seite sagt, aus technischen Gründen könnte man die Halbstundeninitiative sowieso nicht bis in 3 Jahre umsetzen. Der Gegenvorschlag sagt darum eine gute und günstigere Lösung mit dem gleichen Ziel. Eine S-Bahn alle halbe Stunde im ganzen Kanton Zürich schon in 3 Jahren, ob das eine reine Zwängerei ist oder eine nötige Gleichberechtigung für die Regionen, entscheiden muss das Zürcher Stimmvolk am 17. Mai.
Halbstündliche S-Bahn für alle. Dafür sind SP, Grüne und die alternative Liste dagegen SVP, FDP, Grünliberale, CVP, EVP und EDU. 10 Minuten vor 6 Uhr, Regionalschall Zürich Schaffhausen auf DRS 1. Auch Künstler sind irgendwie ganz normale Berufsleute. Tänzerinnen und Tänzer haben ein besonders schweres Los. Sie verdienen am wenigsten, krampfen den meisten und haben die schlechteste Ausbildung. Wenigstens der letzte Punkt soll jetzt verbessert werden. Die Zürcher Hochschule der Künste bietet ab dem Sommer eine anerkannte Berufslehre an. Quasi die Ausbildung zur eidgenössisch diplomierten Ballerina. Der Beitrag von der Cordelia Fankhauser.
Wenn Bäckerlehrlinge sich den Medien präsentieren, offerieren sie wahrscheinlich Gipfeli, Metzgerstifte vielleicht Würst und Ballettlehrling natürlich Spitzentanz. Fast 20 junge Frauen und nur gerade 5 Männer wirbeln durch den engen Ballettsaal der Zürcher Tanzakademie. Sie sind Schüler an dieser Schule, die im Herbst als erste in der ganzen Schweiz eine Berufslehre für Bühnentanz anbietet. Von der Schulleiterin über den Präsidenten von Danse Suisse bis zu der Christina Vögtli, sie ist vom Berufsbildungsamt vom Kanton Zürich, haben heute alle von einem historischen Moment, von einem Meilenstein geredet.
Der Meilenstein ist, dass es ein anerkannter schweizerischer Abschluss ist vom Berufsbildungssystem. Und der ist sehr wahrscheinlich im Moment für die Jugendlichen nicht so wichtig, aber für nachher ist es entscheidend.
Für die jungen Leute ist ganz einfach das Tanzen wichtig. Und wenn sie in ein paar Jahren eine Stelle suchen, dann fragt sicher niemand nach einem Lehrabschluss. Tänzerinnen müssen auf den Bühnen überzeugen, sie müssen eine Ausstrahlung haben und technisch gut sein.
Aber der Job hört sehr schnell mal auf. Also wir sagen, nach 10 Jahren, 12 Jahren, spätestens 15 Jahren ist man nicht mehr in der Lage, den Beruf auszuüben. Und dann steht man vor einer Neuorientierung. Und dort ist plötzlich die Rückkehr auf das Papier eine ganz wichtige Chance.
Meint Christoph Reichenau, der Präsident von Danse Suisse. Und Christina Vögtli ergänzt, was das Papier oder eben den neuen Lehrabschluss denn bringt.
Mit dem EFZ kann ich Berufsmatur machen, ich kann in einer höheren Fachschule. Ich kann, wenn ich Berufsmatur habe, in der Fachhochschule. Das ist immer die Voraussetzung, um mich weiterzubilden. Und sobald ich ausgetanzt bin, gibt mir das andere Perspektiven und eben nicht nur im engen künstlerischen Bereich.
Darum also sei die neue Lehre und der eidgenössische Fähigkeitsausweis so ein Meilenstein in der Geschichte der Ballettausbildung. Wenn im August in der ganzen Schweiz 78'000 Jugendliche eine Lehre anfangen, dann hat es darunter zum allerersten Mal 17 junge Tänzerinnen und Tänzer. Sie tanzen alle schon seit vielen Jahren und in der Berufslehre kommen sie dann eine Grundausbildung in klassischem Tanz über. Dazu haben sie dann auch noch die genau gleichen allgemeinen Fächer wie alle anderen Lehrlinge auch. Nur gehen sie für die nicht zusammen mit der Coiffeur und der Metzger in die Zürcher Berufsschule.
Am Anfang sind wir davon ausgegangen, dass wir vielleicht nicht so viel haben und dann wären sie integriert worden in einer Klasse dort. Jetzt, wo sie aber 17, 18 sind, haben sie einfach eine Lehrkraft von dort, aber der Unterricht ist da, weil es für sich eine Klasse ist.
Sagt Christina Vögtli vom Kantonalen Berufsbildungsamt. Tanzlehrlinge lehren also wie alle anderen Lehrlinge auch Rechnen, Geschichte oder Staatskunde, aber sie machen das auf Englisch. Erstens, weil ein Teil der Lehrlinge aus dem Ausland kommt und zweitens, weil in der Tanzszene alle Englisch reden. Und was bei einem Tanzlehrling auch noch anders ist als bei allen anderen, er oder sie kommt keinen Lohn über.
Ja, das ist richtig. Der Lohn ist die Entschädigung für eine produktive Tätigkeit in der Lehre. Also man geht davon aus, am Anfang ist man weniger produktiv im ersten Jahr, aber im dritten Jahr profitiert auch der Lehrbetrieb. Und der Lohn ist die Entschädigung für das. Und das ist hier ja nicht der Fall.
Produktiv sind die Lehrlinge zwar schon. Sie tanzen jeden Tag stundenlang und tanzen ist Knochenarbeit. Nur eben produzieren sie nicht wie eine Köchin oder ein Schreiner ein sichtbares Resultat.
Es hat nicht Aufführungen, die wir Einnahmen generieren oder so. Und darum gibt es keinen Lohn.
4 Jahre geht die Lehre, dann sind die 17 Jugendlichen die ersten Schweizer Bühnentänzerinnen mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis. Das macht sie zwar noch lange nicht zu Prima-Ballerinnen und es hilft ihnen wahrscheinlich nicht einmal, wenn sie bei einer Ballettkompanie vortanzen. Aber sie haben immerhin eine solide Schulbildung und die Möglichkeit, um sich weiterzubilden.
Tänzerinnen und Tänzer in der Lehre, der Beitrag von der Cordelia Fankhauser. 6:02, die Wetterprognose von Felix Blumer von SF Meteo.
Ein meist grauer Tag nimmt heute ein total unspektakuläres Ende. Es bleibt häufig bewölkt und mit Pech gibt es sogar noch 2-3 Regentropfen. Besonders prädestiniert dafür sind der Randen und das Oberland. Sonst sollte es eigentlich trocken bleiben. Morgen geht es zuerst noch grau los und es gibt immer noch ein paar Tropfen. Bevorzugt vor allem im Oberland. So Mittagszeit um, spätestens am frühen Nachmittag, lockert sich die Wolke dann aber rasch auf und dann ist es ziemlich sonnig und es wird warm. Die Temperaturen starten bei etwa 8 Grad. Am Nachmittag erwarten wir in Zürich, Winterthur und Schaffhausen überall 19 Grad. Ebenfalls 19 Grad im Stein am Rhein, dann in Horgen 18 Grad, in Dietikon 20 Grad und im Uetliberg oben 13 Grad. Am Donnerstag gibt es dann viel Sonnenschein vom Morgen bis am Abend. Und selbst Quellwolken über dem Oberland sind die absolute Ausnahme. Die Höchstwerte steigen zwischen Munot und Bürkliplatz auf Wert um 23 Grad.
Regionalschall Zürich-Schaffhausen zum Schluss nochmals das Wichtigste vom Tag in der Zusammenfassung. Zweiter Tag von der Zürcher Westumfahrung. Durch die Westumfahrung ist der Verkehr auch heute reibungslos gelaufen. In der Stadt hat es am Morgen ebenfalls weniger Stau gegeben. Jetzt im Feierabendverkehr sind Staus aber wieder grösser. Die Zürcher Stadträtin Ruth Genner hat in einem Interview mit dem Regionaljournal auf die Vorwürfe von vielen Automobilistinnen und Automobilisten reagiert. Dass die Spuren auf der Weststrasse und der Seebahnstrasse schon im Voraus reduziert worden sind, sei richtig gewesen. Sonst hätte es für die Autofahrer gar keinen Anreiz gegeben, um auf die Westumfahrung zu gehen. Die Zürcher Wohnbaugenossenschaften ziehen jetzt aufs Land. In der Stadt Zürich ist fast jede 5. Wohnung eine Genossenschaftswohnung. In der Landgemeinde ist es nur gerade etwa die Hälfte, Tendenz abnehmend. Mit einer Wohnbauoffensive auf dem Land wollen die Genossenschaften den Trend stoppen. Sie investieren 300'000 Franken, zum Standort für neue Genossenschaftssiedlungen zu finden. Regionalschall Zürich auf Haus am Dienstagabend, Redaktion Klaus Ammann, Mikrofon Hans-Peter Kühnzi.
Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.